Deutschlandfunk Kontrovers.
Heute mit Jasper Barenberg im Studio einen schönen guten Morgen. Spätestens jetzt wird es aber höchste Zeit. So kann man wohl dieser Tage die gewachsene Erwartung an den synodalen Weg in der katholischen Kirche beschreiben, an das Reformgespräch zwischen Laien und Geistlichen, das vor inzwischen 3 Jahren unter dem Eindruck der Missbrauchskrise vereinbart wurde und das zuletzt gerade mit dem Münchner Gutachten noch einmal für viele sehr viel dringlicher geworden ist. Von einer letzten Chance sprechen Beobachter, sprechen auch einige Teilnehmende inzwischen und davon, dass es sich jetzt entscheiden muss, ob die katholischen Bischöfe zu Veränderungen bereit und fähig sind. Macht und Missbrauch, Sexualmoral und die Stellung der Frauen in der Kirche, all das wurde gerade auch auf der 3. Synodalversammlung diskutiert. Unter dem Eindruck, dass der Kirche die Zeit davonläuft und die Gläubigen in Scharen auch. Und es gab erste konkrete Ergebnisse auf dieser Versammlung und einige Zuversicht bei Beteiligten. Synodaler Weg der katholischen Kirche, Alibi oder echter Aufbruch? So haben wir unsere Diskussion heute genannt. Wir freuen uns, wenn Sie sich mit Ihren Meinungen, mit Ihren Anregungen und Fragen einbringen mögen. Und das sind heute unsere Gesprächsgäste in den nächsten 1,5 Stunden. Julia Knob lehrt katholische Dogmatik an der Universität in Erfurt, hat an der 3. Synodalversammlung als Delegierte teilgenommen und hat zu diesem Anlass zusammen mit 3 weiteren katholischen Wissenschaftlern und Delegierten auch einen Appell für mehr Mut im Amt veröffentlicht unter dem Titel Zeit, Farbe zu bekennen. Schönen guten Tag, Frau Knob.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ich begrüße auch Beate Gillis, seit gut einem halben Jahr Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz. Sie ist uns heute aus Limburg zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Frau Gillis.
Guten Morgen.
Grüße Sie. Und Zeit für diese Sendung genommen hat sich schließlich Bernhard Arnuth, Professor für Kirchenrecht an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität in Tübingen. Schönen guten Tag, Herr Arnuth.
Guten Tag.
Einstimmen auf unsere Diskussion wollen wir uns wie immer mit einer Auswahl von Fragen, Meinungen und Anregungen, die uns heute früh schon erreicht haben.
Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Uwe Rosinski, aus Beide. Ja, ein neuer Aufbruch glaube ich nicht, solange wie die alten Herren dort oben alle noch dran sind.
Es muss ein echter Aufbruch sein, weil sonst die katholische Kirche dabei ist, unterzugehen. Und das muss mittlerweile jedem klar sein, der in der katholischen Kirche ist. Mein Name ist Jörg Witte. Ich wohne im Heidekreis in Niedersachsen.
Ja, Bühler aus Tübingen. Ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass wenn wir in 10 Jahren diese Sendung wieder machen, es immer noch keine weibliche Bischöfin gibt. Und die Frage ist natürlich, warum wollen die alle in diese Kirche? Es ist doch etwas seltsam. Wollen die auch so werden wie die jetzigen Chefs der katholischen Kirche? Warum machen die nicht ihre eigene Kirche auf?
Mein Name ist Martin Kessen aus Köln. Der synodale Weg ist Machtmissbrauch. Die Funktionäre, Laien wie Bischöfe, haben in einem nie dagewesenen Maß ihre Kompetenzen überschritten. Die neuen Machthaber drohen unverhohlen, mit Druck durchzusetzen, was rechtlich nicht zu erreichen ist. Das ist keine Demokratisierung der Kirche.
Ja, guten Morgen, Limmerich aus Essen. Ich wollte nur sagen, ich bin an sich gegen die Ergebnisse des synodalen Weges, da ich eine weitere Protestantisierung der katholischen Kirche ablehne. Und des Weiteren sehe ich die katholische Kirche als Opfer einer riesig angelegten medialen Hetzkampagne. Zu meiner Person, ich bin ganz Durchschnittskatholik.
Friedhelm Wilkert aus Dorsten. Ich frage mich nur, was sind das für Christen? Das kirchliche Recht hat nachweislich versagt. Die Schutzbedürftigen wurden viel zu wenig ins Blickfeld gesetzt.
Zustimmung also zum synodalen Weg, aber auch grundsätzliche Kritik und Abwehr. Darüber wollen wir natürlich in den nächsten 1,5 Stunden sprechen. Ich möchte das noch ergänzen um eine Mail von Herrn Pott, die uns heute Vormittag schon erreicht hat. Er schreibt, lange hielt ich trotz aller Probleme an der Kirche fest, die für mich auch immer Heimat war. Nach rund 40 Jahren kann ich das nun nicht mehr. Inzwischen bin ich der Überzeugung, dass sie sich nicht ändern wird, auch gar nicht kann. Es gab immer wieder Reformbewegungen, immer wieder Hoffnungsfunken für Reformwillige und dann blieb doch alles beim Alten. Dabei ist auch unerheblich, ob die deutschen Bischöfe den Beschlüssen des synodalen Weges zustimmen oder nicht. Auch sie können nichts gegen den mächtigen Apparat ausrichten. Ecclesia Semper Reformanda, schreibt er, weil sich nie wirklich etwas ändert, weil sie sich nie wirklich reformiert. Eine weitere Stimme also zum Auftakt unserer Debatte. Julia Knob, ich habe es angesprochen, auf der dritten Vollversammlung sind erste konkrete Vorschläge verabschiedet worden. Sie waren als Delegierte dabei, haben auch konkrete Vorschläge angemahnt im Vorfeld. Wie fällt denn Ihre Bilanz nach diesem Wochenende, nach diesen 3 Tagen Beratung aus?
Also meine Bilanz fällt deutlich positiver aus als das, was zumindest in der Hälfte der Hörerstimmen, interessanterweise alles männliche Stimmen, antworten ist. Ich bin tatsächlich sehr angespannt nach Frankfurt gefahren und Sie haben ja auch schon gesagt, ich habe mit 3 weiteren Kollegen einen Mut zu mehr Appell im Amt in der Zeit veröffentlicht. Also dem Druck der Dringlichkeit der Themen versucht nochmal Nachdruck zu verleihen. Wir haben am Ende alle Textvorlagen, die eingebracht worden sind, mit guten, teilweise sehr guten Mehrheiten auch der bischöflichen Stimmen verabschieden können. Und wir haben, das ist vielleicht von der Atmosphäre her nochmal wichtiger, wir haben in der ersten Stunde eine sehr, sehr ehrliche, emotionale, sehr dringliche Aussprache gehabt, in der deutlich wurde, was Sie in der Anmoderation ja auch schon gesagt haben, die katholische Kirche in Deutschland, aber vielleicht auch weltweit, befindet sich im Grunde im freien Fall. Und es muss jetzt ein Aufbruch, und zwar ein ernst gemeinter Aufbruch, kommen. Wir sind von dieser Aussprache dann sehr bald in eine intensive und auch von der Kommunikationsdisziplin, sage ich mal, her wirklich sehr, sehr gute Arbeitsatmosphäre gekommen. Und also insofern bin ich wirklich sehr positiv gestimmt, dass es ein echter Aufbruch war, der natürlich maximal ein Zwischenschritt ist. Das ist völlig klar, der weitergehen muss, aber dass wir wirklich doch eine Wende in Gang bekommen haben.
Und wenn ich da nochmal nachfragen darf, weil ich, wenn ich Ihren Text richtig in Erinnerung habe, aus der Zeit, den Sie dort veröffentlicht haben, dann war sozusagen eine Messlatte, die Sie aufgestellt hatte, jetzt müssen die Bischöfe liefern. Jetzt müssen Sie zeigen, dass Sie reformfähig und reformwillig sind. Die ZDK-Vorsitzende, die Vorsitzende des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp, hat ja gesagt, der synodale Weg hat geliefert. Ist das auch Ihr Fazit, gerade mit Blick auf die Bischöfe?
Naja, Sie haben in Ihrem Stimmverhalten geliefert, das tatsächlich. Also wir haben etwa eine Dreiviertel Gruppe der Bischöfe, die in dieser Weise geliefert hat, abgestimmt hat. Und wenn sie verstanden haben, was sie abgestimmt haben, wovon ich ausgehe, weil alle Texte lange bekannt und diskutiert waren, dann haben sie geliefert. Wir haben auch ein Viertel der anwesenden Bischöfe, die sich diesem Prozess verweigern, die vielleicht auch notorische Neinsager sind. Das wird uns auch weiter begleiten in den nächsten Monaten. Die Bischöfe sind jetzt natürlich in der Situation, da sie die rechtsgestaltende und rechtssetzende Rolle in ihren Bistümern spielen, entsprechend in die Umsetzung zu gehen. Das betrifft Dinge wie die Bischofsbestellung. Da hat Bischof Betzing schon gesagt, dass er direkt heute, wo schon mit seinem Domkapitel ins Benehmen geht, das betrifft vor allem den letzten Beschluss, den wir gefasst haben, den zur Änderung der Grundordnung im Arbeitsrecht.
Und über diese Einzelheiten werden wir sicherlich und hoffentlich auch ausführlich noch im Laufe der Sendung sprechen können. Beate Gill ist die Generalsekretärin der Bischofskonferenz. Ich habe ja den Titel der Sendung genannt, Alibi oder echter Aufbruch. Das ist eine Zuspitzung, natürlich. Geht sie in Ordnung aus Ihrer Sicht?
Ja, ich denke, das ist ja, die Situation ist die, dass die Dringlichkeit einfach auf dem Tisch liegt und schon seit vielen Jahren auch auf dem Tisch liegt. Die Sorge aber, gelingt es, diesen Wechsel zu gestalten, das kann ich gut verstehen, wenn man da auch immer noch in diesem Zweifel ist. Die Frau Professor Knob hat ja auch gerade gesagt, wie sie selber nach Frankfurt gefahren ist. Mir selber ging das nicht anders, auch in dieser Spannung zu sein. Gelingt es, ist auch deutlich geworden, es gibt ja keine Absprachen im Vorfeld. Das heißt, die Abstimmungen müssen es dann auch zeigen. Und das ist etwas vollkommen Neues, an der Stelle wirklich auch so einen Spitz-auf-Knopf-Test zu haben. Gibt es eine Mehrheit, die sich gemeinsam auf den Weg machen möchte? Ich glaube, die Bischöfe haben da in der Tat geliefert. Ich würde auch sagen, in der Frage der Mehrheiten würde ich jetzt gar nicht davon sagen, dass es Totalverweigerer gibt. Es gibt natürlich Sorgen auch. Und ich glaube, dass wir diese Sorgen auch ernst nehmen müssen in der Frage, gelingt es? Und da gibt es ja durchaus, das wurde auch in den Statements zu Beginn schon deutlich, sehr unterschiedliche Angänge. Es gibt Menschen, die einfach sagen, ich will, dass sich nichts verändert. Das kann zu einer Nein-Stimme führen. Es gibt aber auch die Sorge, stimmen wir etwas ab, wo wir dann auch wirklich handlungsfähig sind. Also ich glaube, das differenziert sich an dieser Stelle nochmal. Aber insgesamt hat es gezeigt, es ist kein Alibi, sondern es ist ein Aufbruch zu echter Veränderung.
Bernhard Arnold, Sie haben verschiedentlich Skepsis erkennen lassen, was den synodalen Weg angeht, im Vorfeld, in den letzten Tagen, Wochen im Interview, auch unter anderem hier im Deutschlandfunk. Und Sie haben da auch gesagt, Sie sind selbst zur Teilnahme als Delegierte angefragt worden und haben dieses Angebot aus bestimmten Gründen abgelehnt. Sind Sie jetzt überrascht, dass sich doch mehr bewegt, als Sie möglicherweise vorher gedacht haben?
Nein, das bin ich nicht und bleibe bei meiner Skepsis. Ich war angefragt für ein Synodalforum, also nicht für die, nicht als Delegierter der Synodalversammlung, das nur der Korrektheit halber. Mhm. Nein, ich bleibe skeptisch. Also ich war jetzt in Frankfurt nicht dabei, habe aber alles, was im Livestream übertragen wurde, mir mit großem Interesse angeschaut und was ich durch andere Termine verpasst habe, dann sozusagen in der Aufzeichnung nachgesehen, sodass ich mir ja den Eindruck habe, ich habe doch zumindest das mitbekommen, was man jetzt, also was man am gesprochenen Wort mitbekommen konnte. Und zwar jetzt nicht aus Prinzip, sondern wirklich aus der Rolle des Beobachters, der als Kirchenrechtswissenschaftler gewohnt ist, auf Strukturen zu schauen und daran dann Handlungsstrategien zu messen. Ich kann nicht erkennen, dass die Bischöfe geliefert haben. Hm. Sie haben in der Mehrheit mitgestimmt bei Beschlüssen, die durchaus bemerkenswert sind, was die Inhalte angeht. Etwa das Grundlagenpapier zu Frauen in kirchlichen Diensten und Ämtern und auch zum jetzt in zweiter Lesung dann verabschiedeten Papier zum Umgang mit Macht- und Gewaltenteilung. Aber da wird ja noch nichts konkret. Also und die Selbstbindung oder die Bitte an die Domkapitel, sich bei der Bischofsbestellung künftig selbst zu binden, Gläubige einzubeziehen, da gelingt es mir eben als Kirchenrechtler nicht, das als echten Reformschritt zu sehen. Denn also eine Bitte an die Domkapitel, sich selbst zu verpflichten, verändert erstmal nichts. Und das hat die Juristin, die den Handlungstext vorgestellt hat, ja in der Synodalversammlung auch so deutlich benannt.
Hm. Ich möchte mal den Bonner Kirchenrechtler Norbert Lüdecke zitieren, der unter anderem auch hier im Deutschlandfunk sich grundsätzlich kritisch geäußert hat. Er hat von einer großen Täuschungsaktion der Kirche gesprochen, auch von einer Alibi-Veranstaltung. Daher habe ich auch dieses Schlagwort gewählt, weil er sagt, am Ende sind es alles unverbindliche Äußerungen, Meinungen und Bitten an die am Ende entscheidenden Bischöfe beziehungsweise in Richtung Rom, wo der Papst das letzte Wort hat. Ist das auch der Grund, warum Sie grundsätzlich skeptisch sind, wie viel dabei herauskommen kann am Ende, wo es um ein Gespräch geht und um Bitten und Meinungen?
Das ist der entscheidende Grund. Also ob es eine vorsätzliche Täuschung ist oder nicht, das sei dahingestellt. Aber strukturell trifft die Analyse des Bonner Kollegen zu. Also nach dem Statut, also es fängt damit an, dass der synodale Weg kirchenrechtlich erstmal nicht existiert. Also wenn Sie fragen, was ist das, dann würde ich sagen, ja, das, was gerade in Deutschland passiert. Das Statut hat keine kirchenrechtlich greifbare Qualität. Es ist vereinbart zwischen ZDK, also Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, und der Deutschen Bischofskonferenz. Und da steht ausdrücklich drin, dass alle Beschlüsse für den einzelnen Diözesanbischof unverbindlich sind. Das heißt, selbst wenn die Synodalversammlung mit größter Mehrheit etwas beschließt, ist kein Diözesanbischof verpflichtet, diesen Beschluss in seiner Diözese umzusetzen. Und umsetzen könnte er ohnehin nur das, was teilkirchlich, also was auf der Ebene der Diözesen oder der Bischofskonferenz überhaupt geregelt werden kann. Die zentralen Reformforderungen, wenn ich recht sehe, Macht- und Gewaltenteilung, Frauen, Sexualmoral, also Zulassung von Frauen zu kirchlichen Ämtern, insofern Gleichberechtigung, Sexualmoral und auch der Zölibat, das sind alles universalkirchliche Themen. Da geht, also jetzt kurz gesagt, da geht ohne Rom gar nichts. Und insofern wären alle Beschlüsse des synodalen Weges in dieser Hinsicht lediglich Bitten an die Bischöfe, sich in Rom dafür einzusetzen.
Hm. Frau Knob, wirft das einen Schatten auf all das, was sich die Delegierten und die Teilnehmenden bemühen, in Gang zu bringen?
Nein, insofern nicht, als das, was Kollege Lüdecke und auch Kollege Arnold jetzt nochmal bestätigend referiert haben, jetzt nichts, keine neuen Wahrnehmungen sind. Also Sie haben natürlich recht in der Beschreibung, dass der synodale Weg, was sein Statut angeht, im Kirchenrecht so nicht vorgesehen ist. Das bedeutet aber nicht, dass er nicht existent ist. Es war gerade eine sehr schöne Formulierung, wenn man fragt, was der synodale Weg ist, dann ist es das, was passiert, genau. Ich glaube, der Fehler in dieser ganz negativen Wahrnehmung des Ganzen, oder es sind zwei Punkte, an denen ich wirklich sehr entschieden widersprechen möchte. Das eine ist, dass in dieser Optik die Möglichkeiten der Wirklichkeit gemessen werden an den Bestimmungen des Kirchenrechts. Das ist aber in allen geschichtlichen Umbrüchen anders. Also das fängt nicht im Kirchenrecht an und im Rahmen der Möglichkeiten des Kirchenrechts, sondern es fängt in der Wirklichkeit an und das Kirchenrecht kommt hinterher. Das ist das eine. Und das andere, das sicher eher den Kollegen Lüdecke als den Kollegen Arnold jetzt betrifft und auch den Titel der Sendung Alibi oder noch schärfer war ja dann die Formulierung Täuschung. Also das möchte ich wirklich sehr entschieden zurückweisen, denn das ist eine Unterstellung an 70 Personen der Synodalversammlung wirklich aktiv täuschen zu wollen und an 160 andere sich einer Illusion hinzugeben und quasi in Komplizenschaft genommen zu werden. Also ich glaube, das kann man für eine solche Versammlung wirklich nicht unterstellen.
Also Herr Arnold, das Argument ist unter anderem, jetzt mal abgesehen von dem zweiten Punkt, den Frau Knupp gemacht hat, erst kommt die Wirklichkeit und dann folgt das Kirchenrecht. Was sagen Sie dazu?
Das Kirchenrecht folgt, ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Und mit Blick auf die Reformanliegen, also die ich menschlich wie theologisch absolut nachvollziehen kann, um das nur auch klar zu sagen, also ich sehe ich sehe die Probleme auch und sehe auch, dass sie einer Lösung zugeführt werden müssen. Also insofern habe ich Verständnis für die Anliegen und schaue gar nicht inhaltlich negativ auf das, was passiert. Aber eben, wenn Sie einen Kanonisten fragen, sagen, hat das Chancen, welche konkreten Konsequenzen kann das haben, dann ist der nicht als erstes beim Recht bei der kirchlichen Lehre. Also das kirchliche Recht folgt der Lehre. Und ich muss das Recht gar nicht verteidigen, ich verantworte es nicht. Ich bin halt, habe halt nur den Job, es gegebenenfalls auszulegen und zu erklären. Aber also im Kirchenrecht treffen Sie die lehramtliche Ekklesiologie an, also ne, die Sicht jetzt in dem Fall des Papstes auf die Kirche, wie er sie sieht, wie er sie verstanden wissen will, wie sie sein soll. Und das Recht wäre im Zweifelsfall schnell geändert, wenn sich die zugrunde liegende Lehre änderte. Also insofern, die lehramtliche Position ist das, wo Reformen ansetzen müssten. Und da kann ich eben keine Reformbereitschaft erkennen. Erst recht, nachdem ich die Ansprache des Nuntius jetzt am Samstagmorgen gehört habe, der genau darauf ja wieder abgezielt hat und erklärt hat, was eine wahre Synode ist und so weiter. Also das, was auch Papst Franziskus seit Beginn des synodalen Weges immer wieder eingeschärft hat. Synode ist nicht Parlament, ist nicht Mehrheiten aushandeln und so weiter. Das ist eine ja wenig verklausulierte Kritik an dem, was auf dem synodalen Weg passiert. Und vor diesem Hintergrund, also vor dieser lehramtlichen Perspektive auf den synodalen Weg und seine Themen, kann ich eben keinen Grund erkennen, Menschen Hoffnung zu machen, dass hier was zur Umsetzung kommt. Hm. Wenn es am Ende anders kommt, ja, schreibe ich um sozusagen.
Sie haben den Botschafter des Vatikan.
Ja, noch was sagen?
Ja, Frau Knupp.
Weil ich würde gerne noch den Blick weiten, also weil das immer so schnell gegenübergestellt wird. Rom bewegt sich nicht, der Heilige Vater sieht kritisch auf den synodalen Weg. Ich glaube, das ist nicht so eindimensional und ich möchte noch einen Schritt zurückgehen. Wo hat denn die ganze Debatte begonnen? Und da würde ich sagen, sie hat schon vor Jahren begonnen, indem der Papst in die Welt hineingefragt hat. Das war einer der wesentlichen Veränderungen, die eben nicht in Deutschland entstanden ist, sondern bei der Familiensynode hat der Papst gefragt. Und sehr dezidiert hat der Papst danach gefragt, wie steht es um die Lehre? Ist die Lehre in der Welt noch verständlich? Das war ein aus meiner Perspektive eklatanter Paradigmenwechsel, der eben in Rom seinen Ausgang genommen hat, sodass man sagen kann, Rom hat gefragt und die Debatte ist eröffnet. Das ist ein wesentlicher Ursprung für mich, dass wir überhaupt heute in der Lage sind, diese Fragen so zu stellen. Und der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, hat ja auch berichtet aus Gesprächen, auch mit dem Heiligen Vater und auch aus dem Willen jetzt, die beiden synodalen Wege. Auch der Papst spricht ja für seine Synode von einem synodalen Weg, noch mal stärker miteinander ins Gespräch zu bringen. Das sind, finde ich, Zeichen, wo man jetzt nicht sagen kann, da passiert hier in Deutschland etwas, was in Rom nicht aufmerksam, aber auch mit einem durchaus auch positiven Blick wahrgenommen wird.
Julia Knoop, Professorin für Dogmatik an der Universität Erfurt. Wir haben Sie zu Gast heute Vormittag hier in der Sendung Kontrovers, ebenso wie Beate Gillis, die Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz. Außerdem bei uns Bernhard Arnold, Professor für Kirchenrecht an der Universität Tübingen. Wenn Sie sich beteiligen wollen, rufen Sie uns gerne an 00800 4464 4464. Das wäre die richtige Nummer dafür. Oder schicken Sie uns eine WhatsApp unter 0173 5690 322. Wir haben gleich Nachrichten für Sie und dann sprechen wir uns hier weiter in Kontrovers. Der synodale Weg der katholischen Kirche, Alibi oder echter Aufbruch? Das ist die Frage heute Vormittag hier im Deutschlandfunk in der Sendung Kontrovers. Wir diskutieren mit dem Kirchenrechtler Bernhard Arnold aus Tübingen, mit Beate Gillis, der Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz, und mit Julia Knoop, Professorin für Dogmatik an der Universität in Erfurt, die vor den Nachrichten gesagt hatte, dass für sie der Papst natürlich eine wichtige Rolle spielt, er aber auch so etwas wie eine Zäsur geliefert hat, sage ich es mal platt, als er nämlich klar gemacht hat, dass er in die Welt hineinfragt, auch und gerade nach der Lehre, und also eine Offenheit gezeigt hat für Veränderungen in der Lehrmeinung der katholischen Kirche. So habe ich Frau Knoop verstanden. Anders sieht das Markus Friedrich, der uns heute Vormittag schreibt: Für mich ist der synodale Weg eher eine Alibi-Veranstaltung. Wer sich mit der Struktur der Kirche auch nur als Gläubiger, der ich bis 2019 in der katholischen Kirche war, beschäftigt, wird feststellen müssen, dass Rom das letzte Wort hat und solche Aufbrüche immer wieder zurückgewiesen oder im Keim erstickt hat. Man braucht nur auf die Beschlüsse der Amazonas-Synode zu blicken. Dort war ebenfalls eine Öffnung des Priesteramtes für Verheiratete und für Frauen gefordert worden und im Nachgang von Rom kassiert worden, weil man einen Dammbruch fürchtete. Dass die Bischöfe die Beschlüsse größtenteils mittragen, überrascht mich ehrlich gesagt nicht. Sie wissen genau, dass Rom das ablehnen wird. Und um die Gläubigen in Deutschland zu beruhigen, stimmen die Bischöfe nun zu. Und wenn dies von Rom endgültig abgelehnt wird, können die deutschen Bischöfe sich entspannt zurücklehnen und sagen, wir haben es versucht, aber Rom sieht es anders. Das schreibt uns Markus Friedrichs in einer ausführlichen Mail. Und jetzt haben wir einen Hörer in der Leitung, Herrn Fischer, nämlich aus Solingen. Schönen guten Tag, Herr Fischer.
Ja, hallo, guten Tag.
Guten Tag. Was möchten Sie beisteuern zu unserer Sendung?
Naja, ich habe ja in meine Mail geschrieben. Also ich meine, die katholische Kirche ist nicht reformierbar, weil sie einen metaphysischen Wahrheitsanspruch vor sich her trägt. Das heißt, das fängt also damit an, dass Christus Gott gewesen sei und er also dem Petrus sozusagen den Schlüssel überreicht hat, indem man ihm gesagt habe, du bist Petrus, und daraus leitet die katholische Kirche eben diese Machtposition der Päpste ab und letztlich auch ihre Unfehlbarkeit oder ihren Unfehlbarkeitsanspruch, der natürlich nur gilt für ex cathedra Sprüche in Glaubens- und Sittensachen, aber immerhin ist es also ein absoluter Bindungsanspruch der Gläubigen. Und ich bin also selbst katholisch erzogen worden, leider. Bin aber schon vor 55 Jahren aus der Kirche ausgetreten und habe also an dieser ganzen Sexualmoral auch gelitten. Also insofern fühle ich mich auch von der Kirche und ihrer Lehre geschädigt, weil sie eben nicht menschlich ist, sondern eigentlich sozusagen den natürlichen Verhältnissen völlig widerspricht. Und durch diesen Wahrheitsanspruch ist diese Kirche natürlich auch nicht demokratisierbar. Und das wurde ja gerade eben gesagt, weil also letztlich die Herren in Rom immer sozusagen alles, was sozusagen ihrer Ideologie, und das ist nichts anderes als eine Ideologie, und im Übrigen ist natürlich auch Religion nichts anderes als ein Mythos, ein menschengemachter Mythos, lässt sich also natürlich auch historisch belegen.
Herr Fischer, ich glaube, wenn Sie gestatten, Ihr Punkt ist sehr klar geworden und ich wollte den Teilnehmenden unserer Sendung auch Gelegenheit geben, darauf einzugehen, wenn Sie einverstanden sind. Frau Gillis vielleicht von der Bischofskonferenz, die Generalsekretärin, das ist ja ein sehr grundsätzliches Argument, das Herr Fischer hier vorbringt. Was sagen Sie dazu, die Metaphysik, das Unfehlbarkeitsdogma, die Macht der Päpste, die Macht der Bischöfe, kann man vielleicht ergänzen, all das führt dazu, dass die Kirche eigentlich nicht reformierbar ist?
Da gehen natürlich jetzt viele Sachen auch zusammen und in der Frage auch, wie die konkrete Auslegung dann auch Menschenleben beeinflusst hat, das bringt ja der Hörer hier sehr deutlich zum Ausdruck. Und das ist natürlich etwas, was auch immer wieder zu betrachten ist. Allerdings das Grundsätzliche, da glaube ich, ist jetzt gerade noch mal am Wochenende auch in den Debatten sehr deutlich geworden, es gibt gar nicht diese Lehre, die zeitlos ist, sondern es ist immer wieder, die Zeichen der Zeit sind zu betrachten und in dem Hier und Jetzt ist die Botschaft neu zu entdecken. Und das ist natürlich etwas, das jede Zeit denkt, wir haben es jetzt gefunden und so muss es auch bleiben. Und wir merken dann einfach nach einer gewissen Zeit und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, da gibt es ja wunderbare Beispiele dafür, wie sich das dann eben auch wirklich auch maßgeblich verändert, auch diese Lehre. Also von daher, das sind natürlich immer wieder auch Verfestigungen. Das ist aber auch etwas sehr Menschliches, dass wir natürlich es auf den Punkt bringen wollen, es für uns fassen wollen. Und es ist eher unser menschliches Bedürfnis, als jetzt die Frage, was braucht unsere Botschaft? Wir haben schon im Ursprung nicht ein Evangelium, sondern vier Evangelien. Also wir haben da schon eine Weite auch in unserem Glauben, wo das sozusagen implizit ist, dass es in Bewegung ist und immer wieder in der Zeit sich auch beweisen muss. Das Christentum ist eine Religion, die das auch immer wieder bewiesen hat, dass das eben möglich ist.
Herr Fischer, danke also für Ihren Anruf. Ich möchte das, was Sie angesprochen haben, auch nochmal weitertragen an Frau Knob, weil Sie sich ja auch ausdrücklich als Delegierte in diesem synodalen Weg engagiert und vor den Nachrichten ja auch schon gesagt hat, wo sie da zuversichtlich ist und was sie an Bewegung wahrnimmt. Vielleicht können wir es ein bisschen konkreter machen, Frau Knob. Es gab, Sie haben das angedeutet, verschiedene Entscheidungen, verschiedene Abstimmungen. Es gibt welche in zweiter Lesung, welche, die in erster Lesung, die dann nochmal entschieden werden müssen. Sagen Sie uns doch, an welchem der konkreten Punkte, um die es in der Debatte geht, haben Sie die größte Zuversicht, dass sich am ehesten und bald was ändern wird? Oder könnte?
Ja, also wir haben ja vor allem über sehr grundlegende Texte gesprochen, also die Basis dafür legen, dass konkrete Änderungen möglich werden. Insofern ist es da jetzt etwas schwierig, ein konkretes Beispiel herauszugreifen. Beim Grundtext des Forums Macht scheint mir ganz wesentlich zu sein, dass man eine Haltungsänderung in Gang setzen will. Also eine Haltungsänderung, die sagt, selbstverständlich kann und muss auch in der katholischen Kirche die Machtorganisation Organisation der Kontrolle, der Transparenz, der Legitimation, der Partizipation und so weiter unterworfen werden. Das sind Prinzipien, die in die konkreten Umsetzungen einfließen müssen und insofern dort eine Dreiviertelmehrheit der anwesenden Bischöfe zugestimmt hat, ist das ja auch nicht lehramtlich. Also das ist kein formelles Dokument der Bischofskonferenz deswegen, aber hier sprechen Träger Lehramtes. Das finde ich ganz entscheidend.
Aber wenn es um verheiratete Priester in der katholischen Kirche zum Beispiel geht, um Regeln für den Zölibat, wenn es um Weiheämter für Frauen geht, wo stehen wir da im Moment bei diesem Zwischenstand bei dem synodalen Weg?
Da stehen wir, würde ich sagen, weiter als je zuvor, denn das sind Themen, die in den letzten 30, 40 Jahren rundheraus tabuisiert worden waren. Der Zölibat ist schon vor 50 Jahren angefragt worden. Es war schon beim Konzil, hieß es, das geht jetzt bald weiter bei der Würzburger Synode, auch da das Frauendiakonat. Und dann war aber erstmal Ruhe. Dann passierte überhaupt nichts. Und dann wurde in den Pontifikaten von Johannes Paul und Benedikt wurden diese Themen dann eben auch total niedergedrückt und auch aus der Forschung im Grunde herausgedrängt. Allein, dass wir sie in dieser Offenheit und zusammen mit den Bischöfen, also nicht nur alleine in der Theologie oder alleine an der Basis der Gemeinden, sondern in diesem Kommunikationszusammenhang, synodaler Weg, wenn man so will, dass wir sie da diskutieren, ist weiter als in meiner gesamten Lebenszeit das gewesen ist. Wir haben Themen, die in der Amazonien-Synode, im Nachgang der Amazonien-Synode, das geht dort ja weiter, das ist ja nicht abgeschlossen mit dem Dokument aus dem Vatikan, wo ganz ähnliche Themen gebracht werden. Und wir sind an einem Punkt, wo jetzt, wenn man prozedural schaut, es zu Voten einzelner Ortskirchen an die Weltkirche kommen wird. Und der schon angesprochene weltsynodale Weg wird ein Forum sein, in dem das dann auch unter Bischöfen und hoffentlich auch dort unter Beteiligung von Laien und Laien besprochen wird.
Und wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung. Aus Bremen ruft uns Herr Kammann an. Schönen guten Tag, Herr Kammann.
Schönen guten Tag. Ich habe eigentlich zwei Punkte, die mir so ein bisschen aufstoßen. Das eine Mal war, ich glaube, es war mein Vorredner, der also irgendwo von einem Mythos des Glaubens sprach. Das mag ja durchaus alles angehen, aber das ist ein Glaube und kein Wissen. Das ist mir eigentlich immer wichtig. Ich meine, man wird es in aller Regel zu unseren Zeiten nicht wissen, sondern man muss es glauben. Und ich glaube dran. Und das andere, wo ich also wirklich Probleme habe, ist, dass es nicht, selbst wenn es irrsinnig viele Würdenträger gibt, oder wenn das wirklich übertrieben ist, aber einer muss doch auch mal den Rückgrat haben und den Hintern in der Hose haben und sagen, pass auf, ich hab's gemacht und es war schlimm und es war scheiße und ich entschuldige mich dafür und ich stehe da. Das wäre mir ganz wichtig. Da würde die Kirche auch insgesamt, glaube ich, ein bisschen glaubhafter werden.
Damit sprechen Sie die Missbrauchskrise der katholischen Kirche an, all das, was wir
richtig,
in den
genau.
Gutachten erfahren haben. Da vermissen Sie persönlich die Übernahme von persönlicher Verantwortung durch führende Geistliche.
Gar nicht mal durch führende, sondern wirklich, dass ein Täter sagt, ja, ich habe es gemacht. Jeder Mensch macht Fehler, jeder Christ sündigt. Aber ich muss doch auch irgendwo zu dem stehen, was ich gemacht habe. Und sei es noch zu falsch.
Beate,
das würde
Gilles,
ich gerne sehen wollen.
Ja, Herr Kammer, ich kann das gut nachvollziehen und würde das gerne an Frau Gilles weitergeben, denn das haben wir in der Tat bisher, sagen wir nur in Andeutungen, wenn überhaupt, gehört, dass Priester, dass Bischöfe ihre persönliche Verantwortung öffentlich äußern und möglicherweise auch Konsequenzen ziehen. Was sagen Sie einem Hörer wie Herr Kammann, der sagt, das vermisst er und das brauchen wir eigentlich in dieser ganzen Reformdiskussion auch?
Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der auf dem Weg ist. Also diese Aufarbeitung auch in den Bistümern, die uns ja jetzt in die Situation hineinführt, dass uns eine Kanzlei auch sagt, wie viel Aufarbeitungsgutachten wollt ihr denn noch machen? Das ist genau der Punkt, dass die Bistümer sagen, nein, wir wollen da nicht stehen bleiben, sondern wir wollen die Verantwortlichen benennen. Und es ist dann sicherlich ein wesentlicher Punkt. Es gab schon auch durchaus einen Rahmen, in dem Einzelne auch dazu etwas gesagt haben. Bischof Bode hat schon sehr früh in einer Liturgie dafür auch um Verzeihung gebeten. Es gab in Köln einen Gottesdienst, in dem das auch der Fall war. Aber es ist natürlich immer in der Frage, es gibt auch Begegnungen immer wieder von wirklich Betroffenen und ihren Tätern. Also auch das gibt es ja. Das sind keine Dinge, die natürlich in der Öffentlichkeit stattfinden können. Mhm. Aber das ist ein ganz wesentlicher Punkt auch in der Aufarbeitung
und würden Sie sagen,
und in dass dem Prozess das, auch der Glaubwürdigkeit.
Und würden Sie sagen, da muss noch viel mehr kommen, damit es viele von denen überzeugen kann, die jetzt noch in der katholischen Kirche sind, aber schon, sagen wir mal, mit einem Bein auf dem Absprung?
Das ist sicherlich ein Punkt in der Frage der Glaubwürdigkeit, ob diese Gutachten, die da einfach diese Sachen aufdecken, ob es da eine adäquate Antwort drauf gibt. Das ist eine wesentliche Aufgabe. Und die Zusammenarbeit mit dem betroffenen Beirat, das Zugehen auf Betroffene, diese Gespräche sind da ein ganz, ganz wesentlicher Beitrag zu. Neben halt auch finanziellen Leistungen. Die stehen in der Öffentlichkeit häufig im Fokus, weil es natürlich etwas ein System ist, was dahinter ist. Das andere ist etwas, was sicherlich oftmals im direkten Austausch dann eher stattfindet.
Julia Knupp, ich würde interessieren, wie Sie das sehen. Also das ist jetzt in gewisser Weise, wo wir über die Themen der dritten Vollversammlung geredet haben, ja nur ein Seitenaspekt in diesem Fall ganz konkret, aber es überschattet natürlich alles. Wie viel macht persönliche Verantwortung und auch das öffentliche Sichtbarmachen dieser Verantwortung aus und wie viel davon vermissen Sie noch?
Ja, es macht beides viel aus und ich vermisse auch tatsächlich noch viel. Ich kann das etwas freier sagen, weil ich ja nicht also im kirchlichen Dienst selber bin. Also das eine ist die persönliche Verantwortungsübernahme, die ja auch schon nicht auf Gutachten warten muss. Also jeder Bischof oder jeder Mensch in Leitungsfunktion, der da 10, 20 Jahre ist, also der kann ja durch die Gutachten nicht überrascht werden, was die Informationen angehen, die da drin stehen. Also insofern würde ich mir da sehr viel mehr proaktive Gewissenserforschung und Offenlegung dessen, was bekannt ist, wünschen. Das wäre die persönliche Verantwortung. Es gibt ja dazu noch eine repräsentative Verantwortung. Ein Bischof oder auch ein Generalvikar sind immer Leitungsfiguren, die für das System stehen. Und da wäre in der Gesellschaft, in der politischen Welt, wäre es selbstverständlich, dass auch Rücktritte bei persönlicher Unbescholtenheit da sind. Also ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Das ist der eine Baustein. Der andere Baustein ist das, was wir beim synodalen Weg probieren. Und das, der dritte Baustein, das hat Frau Gillis ja sehr ausführlich, sehr überzeugend dargestellt, ist die Arbeit mit Betroffenen. Da ist auch einiges an Luft nach oben noch da. Das haben wir von den betroffenen Vertretern auch beim synodalen Weg gehört. Aber ich glaube, diese drei Elemente müssen gut zusammenkommen. Wir haben die Schwierigkeit, dass wir irgendwie die Quadratur des Kreises probieren. Also dass wir sozusagen, um im Bild zu sprechen, bei laufendem Motor versuchen, eine Motorreparatur zu machen. Also im System, unter den Bedingungen des Systems, mit den Repräsentanten des Systems eine Umkehr des Systems zu machen. Vielleicht ist das der Vorteil von Kirche, von einer Glaubensgemeinschaft, dass wir sowas, dass wir überhaupt die Idee haben, dass das gehen kann, dass das funktionieren kann und dass es eine Alternative ist zu einem vollständigen Abbruch.
Herr Kammann, danke nach Bremen und ich habe den nächsten Hörer in der Leitung, Herr Schöpel, nämlich, der uns aus Kiel erreicht heute Vormittag. Schönen guten Tag, Herr Schöpel.
Ja, schönen guten Morgen. Ich habe mich entschlossen, eine ganz persönliche Frage zu stellen an, die Namen habe ich jetzt nicht mitbekommen, an die Dame, die Frau, die im synodalen Weg mit dabei ist.
Julia Knob wäre das.
Ja.
Aus Erfurt.
Warum Sie in einer Organisation, die absolut frauenfeindlich ist, weil sie den Frauen und nebenbei auch den anderen Menschen mit unterschiedlicher sexueller Identität, warum sie in einer Organisation sind, die den Frauen das Priestertum verweigert. Ich bin Mitglied der evangelischen Kirche und bin total stolz darauf, dass wir Bischöfinnen haben. Ich finde es rechtlich, im Rahmen der Bundesrepublik Deutschland ein Skandal, dass eine Organisation, die den Frauen die Aufstiegsrechte verweigert, nicht längst Ärger im Bundesverfassungsgericht bekommt. Aber ich finde es auch theologisch absolut unmöglich. Und wenn man sich anguckt, wie Jesus von Nazareth mit den Frauen umgegangen ist, Entschuldigung, das Wort umgegangen, wie er ihnen begegnet ist, dann verstehe ich das wirklich nicht mehr. Mhm. Das wollte ich emotional, wirklich sehr emotional und gleichzeitig auch juristisch formulieren.
Ich danke Ihnen für den Anruf und Frau Knop ist, glaube ich, an der Reihe zu antworten.
Ja, es ist in der Tat eine sehr persönliche Frage, die jetzt hier in der Öffentlichkeit gestellt wird. Deswegen zögere ich ein bisschen, wie ich gut darauf antworten kann. Ich hatte für mich selber, um das mal persönlich zu sagen, eigentlich sehr früh schon im Studium klar, dass ich nicht in den unmittelbaren kirchlichen Dienst möchte, weil da eben diese Ungerechtigkeit, diese strukturelle Diskriminierung in solcher Offenheit und solcher Deutlichkeit da ist, sodass klar gewesen wäre, dass ich sehr bald mit meinen Berufswegen innerhalb der Kirche auch an eine gläserne Decke stoßen würde. Ich bin in der Wissenschaft sehr gut aufgehoben. In der Wissenschaft ist es, haben wir das Privileg, aber auch die Verantwortung, solche Dinge anzusprechen und solche Dinge bewusst zu machen, dass wir eben doch erhebliche Defizite gegenüber grundrechtlichen, menschenrechtlichen Standards in der katholischen Kirche haben. Warum bin ich dabei? Naja, also auch da gilt, die Kirche ist kein Verein, kein Hobby, dass man so eben im Handstreich wechselt. Ich vergleiche den Glauben oder die Glaubensgemeinschaft eher mit einer Muttersprache oder mit einer Heimat, in die man hineinsozialisiert wird. Das kann man nicht einfach so wechseln. Also da ist auch das Katholische sehr viel mehr als diese in der Tat eklatante Frage, die auch je länger, je mehr zu Gewissensnöten führt. Das haben wir auch beim Synodalen Weg jetzt gesehen, also wie viel Verletzungsgeschichten auf Seiten der Katholikinnen dort präsent wurden. Das war schon auf eine ganz berührende Weise eindrücklich und also letztlich ein Aufschrei von sehr, sehr vielen.
Julia Knop, Professorin für Dogmatik an der Universität Erfurt. Danke für diese durchaus auch sehr persönliche Antwort an Herrn Schüppel, der uns aus Kiel angerufen hat. Herr Schüppel, danke auch Ihnen. Mir fiel gerade ein, als Herr Schüppel seinen Punkt machte und Frau Knop, als Sie geantwortet haben, dass in unserer kleinen Collage zu Beginn der Sendung ja Herr Bühler aus Tübingen gesagt hatte, wenn wir diese Sendung in 10 Jahren machen, dann wird es auch dann keine katholische Bischöfin geben. Das hat er quasi als Dogma, wenn ich so sagen darf, formuliert in unserer kleinen Collage. Bernhard Arnutz, kommen Sie noch mal mit in die Runde. Würden Sie sagen, ja, zweifellos, so wird es sein?
Also ich erwarte, dass es so sein wird, weil die katholische Kirche, also lehramtlich, seit Mitte der 90er Jahre die Unmöglichkeit der Frauenpriesterweihe für ein Dogma hält. Und auch wenn das theologisch die Diskussion darum nicht beendet hat, dieses Schreiben von Papst Johannes Paul II. 1994, die Diskussion ist weitergegangen und die Verbindlichkeit dieser Lehre wird in der Theologie aus verschiedenen Fachrichtungen immer wieder in Frage gestellt und wird jetzt auch im Grundlagenpapier des Synodalen Weges in Frage gestellt. Aber lehramtlich, universalkirchlich gibt es keinerlei Hinweise seit diesen knapp 30 Jahren, dass hier eine Relativierung anstünde. Und sie kann nach dem lehramtlichen Selbstverständnis auch nicht anstehen, weil unfehlbar nun mal unveränderlich bedeutet. Mhm. Und als Kirchenrechtler habe ich, Julia Knop hat vorhin negative Sicht gesagt, ich würde sagen, bemühe mich um eine realistische Sicht und um realistische Auskünfte, wenn ich solche Dinge gefragt werde. Und da kann ich realistisch keine Hoffnung machen.
Und wenn es jetzt Mehrheiten gibt in, ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau, in Grundlagenpapieren oder in speziellen Papieren, wenn es um Weiheämter für Frauen geht und man spürt, jedenfalls, sage ich mal, von außen betrachtet, doch eine Bewegung in diese Richtung. Was kann dann als nächstes daraus werden, Frau Gillis von der Bischofskonferenz?
Naja, es gibt ja zwei Richtungen dann. Erstmal, alle Papiere, die in der Endabstimmung sind, müssen mit diesen Mehrheiten beschlossen werden, also einer Zweidrittelmehrheit auch der Bischöfe und insgesamt einer Zweidrittelmehrheit. Da gibt es ja keinen Unterschied zwischen Handlungstexten und Grundlagentexten. Und dann, glaube ich, ist es eine hohe Verantwortung und die nehme ich in der gesamten Synodalversammlung und auch in den Foren, die diese Texte ja vorab bearbeiten, war, dass wir keine Luftschlösser bauen. Dass wir im Vorfeld schon sehr gut schauen, wo sind wirkliche Handlungsoptionen? Das war bei der Frage jetzt in Bezug auf die Beteiligung auf die Bischofsernennungen schon sehr deutlich spürbar. Und das ist auch bei dem Papier, wo es um die Frage von Frauen geht, sehr deutlich, wo ja nicht nur das Priesteramt der Frau, sondern auch die Frage ist, gibt es weitere Ämter, Diakonat der Frau? Diese Frage ist eben nicht abgeschlossen und könnte ein nächster Schritt sein. Wichtig ist da, glaube ich, auch noch, Professor Arnold hat gesagt, es ist abschließend beschieden. Da würde ich gerne noch mal Frau Knopp fragen, Dogma ja oder nein. Das ist noch mal wirklich, glaube ich, an der Stelle kann man da noch mal spitzfindig sein in der Frage, wie abgeschlossen ist das? Es ist etwas, was, wenn es wenn man merkt, es ist virulent, dann glaube ich, ist da auch durchaus eine Entwicklung möglich. Und wir haben in den Rückmeldungen auf dem synodalen Weg ja auch nochmal die Rückmeldung bekommen, es sind auch nicht nur deutsche Fragen, sondern wir merken das auch in der Weltkirche, dass es da auch einfach die auch weiter an vielen anderen Stellen Thema ist.
Wir haben jetzt in einer Minute Nachrichten, deswegen verzichte ich für den Moment darauf, Frau Knopp nochmal zu fragen, weil das so viele interessante Aspekte waren, die wir nach den Nachrichten dann nochmal aufgreifen wollen. Im letzten Drittel dieser Sendung Synodaler Weg der katholischen Kirche, Alibi oder echter Aufbruch. Bernhard Arnold ist zu Gast, der Kirchenrechtler aus Tübingen, Beate Gillis von der Bischofskonferenz und Julia Knopp von der Universität Erfurt. Bis gleich.
Deutschlandfunk, kontrovers.
Der synodale Weg der katholischen Kirche, Alibi oder echter Aufbruch, darüber diskutieren wir noch bis 11.30 Uhr mit Bernhard Arnold, Professor für Kirchenrecht an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen, mit Beate Gillis, der Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz, und Julia Knopp, Professorin für Dogmatik an der Universität Erfurt. Und Frau Gillis hatte vor den Nachrichten nochmal von der hohen Verantwortung dieser Veranstaltung Synodaler Weg gesprochen, die alle Teilnehmenden dort haben. Und sie hatte angemahnt, keine Luftschlösser zu bauen. Und wenn ich Frau Gillis Sie richtig verstanden habe, haben Sie ein paar Beispiele genannt, wo das aus Ihrer Sicht auch gelungen ist, wenn es um Frauen geht und die Beteiligung an der Bischofswahl zum Beispiel. Und Sie haben die Frage aufgeworfen und an Frau Knopp nochmal gerichtet, ob das dogmatisch eigentlich, ob da mehr Spielraum ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe, als es zunächst einmal den Anschein hat. Frau Knopp, haben Sie sich schon während der Nachricht ein paar Gedanken machen können, was Sie dazu sagen können und wollen?
Ja, das ist selbstverständlich. Also zum einen ist, glaube ich, muss man wahrnehmen, dass die Formulierung von Johannes Paul 1994 ja einen Abschluss der Debatte diagnostiziert hat und oder verhängt hat, und vorher seine Diagnose stand, es sei Einigkeit im weltweiten Bischofskollegium gegeben, sodass dort keine Veränderlichkeit mehr, also dass man das Fass nicht mehr aufmachen könne. Jetzt sehen wir seit 28 Jahren, so lange ist das her, dass diese Debatte dennoch weitergeht, und der synodale Weg macht das, glaube ich, sehr klug, dass das Forum 3 sagt, wir wollen in die Debatte rein. Also wir wollen diese offene Debatte weiter oder diese faktisch geöffnete Debatte auch formal wieder öffnen und neue Entwicklungen zur Kenntnis nehmen. Insofern sehe ich da also durchaus Spielraum. Und mal ganz abgesehen davon, also die Frauenordination ist in allen Konfessionen, die sie eingeführt haben, eine erkennbar kulturelle Frage gewesen. Eine Entwicklung, also eine kulturelle Entwicklung, das kann man sehr schön sehen an Konfessionen, die in manchen Teilen der Welt die Frauenordination haben, in anderen Teilen nicht, völlig unabhängig davon, ob sie das als Sakrament verstehen oder nicht. Also eine kulturelle Frage, in der die Wirklichkeit pusht und die Wirklichkeit weitergeht und die Lehre auch die dieser Kirchen dann hinterhergekommen ist, dass Lehrveränderungen möglich sind. Das ist ja selbstverständlich, weil es sie gegeben hat, weil es auch in großen Fragen Lehrkorrekturen gegeben hat. Man hat die meistens nicht als Korrekturen benannt, weil man das nicht so sagen will, weil man dann eher auf Kontinuität setzt, aber faktisch gibt es sie ja. Insofern würde ich jetzt nicht die Selbstbindung dieser Dogmatisierung zu hoch einschätzen gegenüber der Dynamik der Realität, die in verschiedenen Kontexten da ist. Es war vorhin auch noch die Frage, was kann jetzt konkret passieren? Ich glaube, es wäre jetzt auch nochmal ganz wichtig, dass die Deutsche Bischofskonferenz proaktiv in andere Bischofskonferenzen hineingeht, in Europa, aber auch in der ganzen Welt und dort diese Themen setzt, damit diese Debatte auch tatsächlich aktiv geführt wird. Also dass es nicht nur ein 1:1 zwischen der Deutschen Bischofskonferenz und der römischen Kurie ist, sondern eben diese weltkirchliche Weite auch erfährt.
Verbündete suchen ist der Auftrag.
Verbündete suchen, genau, Bandenbild.
Herr Arnoldt, wie viel Effekt hätte das, wie viel Gewicht könnte dazukommen, wenn ein starkes Signal nicht nur aus Deutschland käme, sondern auch aus anderen Ländern in Richtung Rom?
Das bräuchte es, nach meinem Dafürhalten, damit die Reformanliegen, die gerade auf dem synodalen Weg und verhandelt werden, Aussicht auf Erfolg haben. Als deutscher Sonderweg, befürchte ich, wird die Überzeugungskraft in Rom überschaubar sein. Da wird ja das römische Narrativ bedient, dass die Kirche in Deutschland dann mal wieder einen eigenen Weg geht. Und das macht es dann gegebenenfalls leicht, sich dem auch zu verweigern. Ich würde nur gerne noch nachlegen, dass römisch die Offenheit für eine Debatte über die Frauenordination, also insbesondere die Priesterweihe für Frauen, gerade von Franziskus noch einmal negativ beschieden ist. Er hat nämlich die Frauenordination in das neue kirchliche Strafrecht eingearbeitet, als Straftatbestand und sie also erneut, seit 2008 ist es schon Straftat und seit 2010 zählt sie zu den schwereren Straftaten in der Kirche, die nur die Glaubenskongregation behandeln darf. Und in der Überarbeitung dieser Normen im Dezember 2021 hat Papst Franziskus genau diese Einordnung bekräftigt. Also da müssten rechtlich wie lehramtlich viele Mauern eingerissen werden, damit sich da etwas ändert. Also vor diesem Hintergrund fällt es dem Kanonisten eben schwer, da Hoffnung zu machen. Wenn ich noch eins sagen darf.
Unbedingt.
Die Bischöfe könnten doch bereits auch in Deutschland konkret liefern. Und beim Zuschauen jetzt der dritten Synodalversammlung habe ich zumindest zu bemerken, wenn es konkret wurde, abgeblockt haben.
Okay, in welchem Punkt?
Sie haben dem Grundlagentext Frauen in Kirche, in Ämtern und so zugestimmt. Aber als es dann um das Votum im Hinblick auf den Frauendiakonat ging, der lehramtlich und kirchenrechtlich einzuführen wäre, und zwar ohne, dass die Hürden so hoch sind wie bei der Priesterweihe, da kommt dann auf einmal Kardinal Marx sehr deutlich rüber und sagt, also das hätte ja in Rom kaum Aussicht auf Erfolg, man müsse sich ja nur die Besetzung der Kommissionen angucken, die darüber berieten. Vorher ging es um lehramtlich höchst verbindlich entschiedene Fragen und jetzt ist die Zusammensetzung einer Kommission ein Argument, damit die Bischöfe nicht den Mut haben müssen, gemeinsam nach Rom zu gehen und eine Ausnahme zu erbitten. Und das Zweite, es ist mehrfach geäußert worden beim kirchlichen Arbeitsrecht, könnten die deutschen Bischöfe doch die Grundordnung ändern und zum Beispiel Homosexuellen oder in zweiter Ehe nach einer Scheidung wieder verheirateten oder wieder verpartnerten heterosexuellen Paaren die Rechtssicherheit geben, nicht mit einer Kündigung rechnen zu müssen.
Wichtiger
Punkt. Das könnte man in Deutschland entscheiden.
Ja.
Das könnten die deutschen Bischöfe, also ich sag mal, übermorgen entscheiden. Und es ist in der Synodalversammlung mehrfach gesagt worden, eigentlich brauchen wir das doch hier gar nicht mehr beraten, liebe Bischöfe, macht doch einfach. Da ist kein einziger drauf angesprungen. Und die Synodalversammlung hat aber auch nicht gedrängt, sondern das Ganze ist jetzt in die Gremien verschoben, aber damit auch die lange Bank. Die Sicherheit, die Rechtssicherheit, die Menschen, die sich bei Out in Church jetzt öffentlich hingestellt und sich das gewünscht haben, die könnten die Bischöfe liefern und tun es nicht. Also ich sehe hier, also da, wo es Möglichkeiten gäbe, zuckt keiner der Bischöfe. Und da, wo es ohnehin nur über Rom geht, stimmen sie im Moment mit. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung aus der Beobachterrolle.
Sehr interessant und ich möchte Frau Gillis unbedingt die Gelegenheit geben, darauf nochmal einzugehen. Wir haben allerdings noch einen Hörer in der Leitung, also Frau Gillis, aber Sie müssen unbedingt noch sagen, das sind ja zwei sehr klare, klare Punkte, die Herr Anhut da gemacht hat.
Genau, ich glaube, erst zum Diakonat noch. Das ist, glaube ich, ein Erwartungsmanagement von Kardinal Marx, weil eben die Besetzung dieser, also der Papst hat eine Gruppe eingesetzt, um die Frage des Diakonats zu bearbeiten. Und Kardinal Marx hat in Anbetracht der Besetzung einfach zur Kenntnis genommen und davor gewarnt, Achtung, natürlich, je nachdem, wen ich mit der Frage beauftrage, dann habe ich manchmal das Ergebnis schon klar. Und das ist eine Frage von Erwartungsmanagement. Also das ist jetzt nicht seine Geschichte, dass er sagt, ich möchte mich dafür nicht einsetzen, sondern das tut er, glaube ich, auch an den Stellen, wo es ihm möglich ist. Beim Arbeitsrecht, das ist in Arbeit. Von daher musste da kein Bischof mehr zucken, weil das ist schon auf dem Weg. Es gibt 2015 ist das letzte Mal die Grundordnung überarbeitet worden. Es ist nicht ganz so trivial, weil das einfach auch ein längerer Text ist, der jetzt nicht nur in der Frage der Lebensform dann nochmal überarbeitet werden muss, sondern es gibt mehrere Stellen, die da im Moment anstehen. Und für mich ist es auch nochmal ein Beispiel dafür, wie sich manche Sachen auch deformieren. Also weil die Grundordnung heißt ja erstmal, es geht darum, eine Loyalität herzustellen zwischen dem Arbeitgeber und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Das ist etwas ganz Existenzielles. Was aber in den letzten Jahren passiert ist, dass es plötzlich nur noch an der Frage der Lebensformen überhaupt thematisiert worden ist. Und das ist natürlich etwas, wo wir auch gemerkt haben in diesem Prozess Out in Church, dass es schon in der Anwendung an vielen Stellen eben nicht mehr so angewendet wird, wie es in der Grundordnung steht. Aber natürlich braucht es dafür Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Rechtssicherheit. Und die wird hergestellt. Und das ist aber dann auch natürlich in einem solchen System wie der katholischen Kirche, braucht es dann bestimmte Gremienbefassungen. Das wird aber jetzt im Sommer auf den Weg gehen.
Ich wollte gerade sagen, das klingt ein bisschen wie, also Herr Arno gerade sagte, wird auf die lange Bank geschoben.
Nein, es wird eben nicht, sondern es ist im Prozess. Nur, das ist, sage ich jetzt mal, da werden die Bischöfe liefern.
Okay.
Punkt.
So, dann haben wir endlich Zeit und danke für die Geduld, Herr Kemal in Erlangen. Jetzt haben Sie freie Fahrt und können alles sagen, was Sie sagen möchten.
Ja, zunächst mal einen wunderschönen guten Tag aus Erlangen.
Schönen guten Tag.
Mein Ansatz ist folgendes. Was ist das Kerngeschäft von Kirche? Wenn man das genau ansehen, dann ist es Ethik und Moral, was die Kirche, sagen wir mal, verkauft. Sag mal so salopp. Diese Moral und Ethik beruht auf Lehre von Jesus Christus. Jetzt ist die Kirche, so wie ich das beobachten kann, damit ziemlich überfordert. Weil dieses Moral und Ethik soll ja unser Zusammenleben, das gewachsen ist durch die über 2000 Jahre, regeln ein bisschen, dass wir einigermaßen anständig miteinander umgehen. Jetzt ist aber diese Missbrauchfälle auch genau das Gegenteil. Sie kennen ja den Spruch, wer nach der Wahrheit dir bekennt, nicht lebt, ist der größte Feind der Wahrheit selbst. Damit hat die Kirche große Schwierigkeiten. Ich möchte eine Lösung anbieten. Meine Lösung wäre vielleicht ein bisschen die Kirche entlasten, weil sie ist überfordert mit dem Moral. Das es ist auch schwer zu reformieren. Mein Ansatz wäre folgendes: Können wir nicht vielleicht doch ein Moral auf Vernunft basierte Moral in unserer Gesellschaft einbauen? Und die Menschen, die an Jesus Christus glauben, können weiterhin auch in die Kirche gehen und so. Aber die Kirche wäre ein bisschen entlastet, weil, wie gesagt, es ist schon ziemlich überfordert. Der zweite Punkt ist, ich bin ja Moslem und ich bezahle auch die Gehälter der Bischöfe in Bayern mit. Also die ganzen Gehälter der Bischöfe in Bayern werden von Steuerzahlern bezahlt, weil da ein Vertrag gibt von 18. Jahrhundert und so weiter und so fort. Ich glaube, dass es nicht mehr zeitgemäß ist. Ich glaube, dass Anbetracht dieser Missstände in der Kirche, auch jetzt der Blickwinkel auch in vielen anderen Bereichen, wo man sagt, es wird schwierig in Zukunft auch mit diesem Arbeitsrecht, weil wir eine diverse Gesellschaft haben mit verschiedenen Leuten, mit verschiedenen Einstellungen und die Kirche als zweitgrößter Arbeitgeber wird in Zukunft Schwierigkeiten haben, ihre Sonderrechte und ihr Arbeitsrecht durchzusetzen.
Herr Kimmer,
das
vielen
kommt
Dank.
Ja immer wieder.
Ich danke Ihnen sehr. Ich unterbreche nur ungern, aber wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, die auch noch ihren Beitrag bekommen soll. Aber danke, Sie haben wichtige Punkte genannt, werden wir gleich aufgreifen in der Runde. Aber erstmal sammeln wir noch ein bisschen. Frau Schäfer, schönen guten Tag nach Hamburg.
Ja, hallo. Ja, ich vermisse eigentlich bei der Kirche so ein bisschen die Nutzung der traditionellen Werte der Buße und Umkehr, also Zeichen dafür, starke Zeichen, die auch vielleicht medial wahrgenommen wird. Zum Beispiel ein Bischof geht ohne Entourage durchs Land von Gemeinde zu Gemeinde, lässt sich auch so von Leuten versorgen und hört mal, was ist los bei den Leuten. Das fände ich eigentlich schön, wenn sowas mal stattfände. Und abgesehen natürlich von den Schuldbekenntnissen, wobei ich glaube, dass die Rücktritte von Hesse und Marx ja schon in diese Richtung gingen.
Also Sie wünschen sich mehr Nähe der Geistlichen zu den Menschen vor Ort.
Und Zeichen der Buße und Umkehr. Mhm. Also wirklich so traditionell, das gibt es doch in der Geschichte der Kirche, dass Leute gepilgert sind, dass sie durchs Land gegangen sind und gezeigt haben, hier, wir wollen uns ändern und wir zeigen einfach mal, es tut uns leid.
Ja, danke für Ihren Anruf, Frau Schäfer. Ich möchte das an Frau Gillis weitergeben, ob sie da zustimmt, dass es mehr dieser Art, mehr in diese Richtung gehen soll, Buße und Umkehr unter Beweis zu stellen und näher bei den Menschen zu sein, Frau Gillis. Sehen Sie da Ansätze?
Ja, ich glaube, dass es ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, Zeichen zu finden. Und ich glaube, dass es in der Tat bisher noch nicht wirklich gut geglückt ist. Jetzt auf dem synodalen Weg wurde ja nochmal auch eine Gruppe auch gewählt und eingesetzt, die sich darüber auch nochmal Gedanken macht. Und das ist eine sehr sensible Geschichte, gerade wenn Bischöfe dann etwas tun, dass dieses Zeichen dann auch richtig gelesen werden kann. Da merken wir ja, da gibt es da sehr unterschiedlich drauf gucken. Wir haben das bei dem Gottesdienst in Köln wahrgenommen, dass es da auch große Kritik gab. Aber es ist eine ganz zentrale Sache und ich finde es gut, dass es jetzt eine Gruppe ist, wo sich eben Bischöfe auch mit synodalen Vertreterinnen und Vertretern gemeinsam Gedanken machen.
Frau Gillis, ich möchte noch das andere vorführen oder Sie um eine Stellungnahme dazu bitten, was Herr Kemal gesagt hat, nämlich das Thema Kirchensteuer. Natürlich taucht das jetzt auch wieder auf in all den Debatten, die Privilegien der Kirchen in Deutschland in dieser Hinsicht. Sind Sie darauf eingestellt, dass das weiter nagen wird in der Debatte, ob es eigentlich noch gerechtfertigt ist, finanzielle Mittel des Staates den Kirchen zur Verfügung zu stellen, insbesondere der katholischen Kirche?
Da muss man ja nochmal differenzieren zwischen Kirchensteuern und Staatsleistungen.
Ja.
Die Staatsleistungen, dass das im Gespräch ist, das ist klar. Darauf bereiten wir uns vor und darauf dieses Gespräch haben die Kirchen auch schon gesucht, schon in der letzten Legislaturperiode auch mit den Politikerinnen und Politikern zu schauen, ist das jetzt noch zeitgemäß, das so wie es jetzt geregelt ist, weiterzuführen oder gibt es eben diese Möglichkeit auch einer Ablösung? Es ist nicht ganz trivial, da eine adäquate Form zu finden, aber das steht auf der Tagesordnung überhaupt keine Frage.
Und die Debatte finden Sie legitim, so verstehe ich Sie. Herr Arnut, noch mal eine Frage an Sie. Ich weiß nicht, ob Frau Knob besser darauf antworten kann. Herr Kemal hatte ja auch gesagt, man könnte die Kirche quasi moralisch entlasten, indem man ihr diese Last von den Schultern nimmt, dass sie die alleingültige Moral für sich beansprucht. Nun denke ich, das ist heute ja schon gar nicht der Fall, keineswegs. Aber haben Sie eine Antwort auf dieses Gedankenspiel, Herr Arnut?
Die katholische Kirche will sich zumindest vom Selbstverständnis des Lehramts her in dieser Hinsicht gar nicht entlasten lassen, sondern sie beansprucht ja, eben gerade für die Wahrheit einzustehen. Und sie versteht sich tatsächlich lehramtlich selbst als von Christus, also insofern göttlich gestiftete Institution, deren Aufgabe es ist, sozusagen diese christliche Wahrheit, und dazu gehören auch moralische Fragen, durch die Geschichte hindurch treu zu bewahren, den Gläubigen zu verkünden und auszulegen. Weshalb wir ja zum Beispiel beim Thema Sexualmoral den Konflikt haben, über den der synodale Weg jetzt gerade berät, dass nämlich das, was Kirche hier als wahr lehrt und als Gott gewollt und vorgegeben lehrt, heutigen Menschen nur noch zu einem sehr kleinen Bruchteil als überzeugend vermittelbar ist. Aber die Kirche, weil sie sich der Wahrheit verpflichtet fühlt, hält genau daran fest und will die Entlastung, die Herr Kemmer hier angeboten hat, eben gerade nicht.
Hm. Interessant. Frau Knupp, ich muss Ihnen unbedingt eine Mail vorlesen, die uns von Georg Henschel erreicht. Professor Dr. Georg Henschel, muss ich der Vollständigkeit halber in diesem Fall unbedingt sagen. Ich habe selbst in Erfurt studiert, schreibt er uns, promoviert und Altes Testament gelehrt. Zu meiner Zeit wäre es absolut undenkbar gewesen, dass eine Frau Dogmatik lehren könnte. Das war damals noch viel undenkbarer, als dass eine Frau geweiht werden könnte. Für meine Generation, ich bin 1941 geboren, ist Unmögliches inzwischen passiert. Gott sei Dank, schreibt uns Georg Henschel, Professor Dr. Georg Henschel, an die Adresse von Frau Knob. Ich habe noch eine weitere Hörerin, die sich an unserer Sendung beteiligen möchte. Frau Neumann ruft uns aus Sachsen an. Hallo, Frau Neumann.
Ja, hallo, guten Morgen und
guten
vielen
Morgen.
Dank, dass ich mal durchgekommen bin.
Ja.
Und ich wohne nicht in Sachsen, sondern in Wüstensachsen, das ist ein kleiner Ort in der Rhön.
Das haben wir, diese Korrektur nehmen wir gerne mit.
Ich möchte noch mal auf den letzten Punkt, den Sie hatten, von wegen Schuldbekenntnis eingehen. Mir ist, wenn ich so diese Geschichte mir durch den Kopf gehen lasse, ein Vergleich mit der Bibel eingefallen, als Papst Benedikt jetzt diese 80-seitige Schrift da veröffentlicht hat als Stellungnahme. Und mir ist dann eingefallen, wir hatten mal ein Besinnungswochenende, da wurde gerade dieses Papstamt drüber gesprochen, da ging es um Schuld. Und Jesus hat zu Petrus gesagt, du wirst mich dreimal verleugnen. Und da hat Petrus gesagt, nein, das wird nicht passieren. Und als es passiert ist, dann ging er hinaus und weinte bitterlich. Und das würde ich mal jetzt gleichsetzen mit dem, was da passiert ist. Und dann möchte ich noch zum anderen Thema Stellung nehmen, das ist Zölibat. Ich habe selbst einen Sohn, der Priester war und vor 7 Jahren aus dem Amt ausgeschieden ist wegen einer Frau. Denn es gibt ja nur, entweder man ist ehrlich und steht zu der Frau und dann muss man gehen. Und zwar aus allen Ämtern und kann nie in der katholischen Kirche noch irgendeinen Fuß in die Tür bekommen. Oder man macht das alles heimlich. Und die Kirche bezahlt ja auch das Kindergeld für diese Kinder. Ja. Das ist sowas von unehrlich, meiner Ansicht nach. Und das dritte Punkt ist, Pastoralreferentinnen machen fast die gleiche Arbeit wie ständige Diakone. Der Unterschied, sie werden beauftragt, die Diakone werden geweiht. Das ist auch ganz und gar unfair.
Frau Dommann, danke, dass Sie uns teilhaben ließen an Ihren Einblicken und an Ihrer Wahrnehmung der katholischen Kirche heute. Ich danke Ihnen sehr. Wir haben jetzt noch 4 Minuten Zeit für eine kleine Schlussrunde. Ich möchte eröffnen mit einer Mail von Ottfried Heinrich, der uns schreibt, der Optimismus, dass leere Dogmatik geändert wird, ist wohl zu groß. Dogmen werden nicht geändert, es können lediglich neue Lehrsätze dazukommen. Über Lehre wird in der katholischen Kirche, in der römisch-katholischen Kirche nicht durch Mehrheit entschieden. Besteht im synodalen Weg das Potenzial zu einer neuen Spaltung der römischen Kirche, wenn der begrüßenswerte Aufbruch in Stocken geraten wird, weil Rom einen Riegel vorschiebt? Was werden die Aktiven dann tun? Das wäre meine Frage für den Schluss. Schauen wir auf die Zukunft und was wäre, wenn? Frau Knob, was passiert dann, wenn nicht erreicht wird, das, was sich viele, die an diesem synodalen Weg teilnehmen, sich wünschen?
Sie wüsste gar nicht, welchen Zeitpunkt man dafür benennen sollte, dass etwas nicht erreicht wird. Ich glaube, das macht sich auch niemand im synodalen Weg vor, dass mit Ende dieser Synodalversammlung nächstes Jahr im März, dass alle Forderungen eingelöst sein werden. Ich sehe den synodalen Weg als einen Baustein in einer Dynamik, die zunehmend weltweite Kraft annimmt. Und dann werden wir sehen, wo das Ganze hingeht. Also da wäre ich tatsächlich nicht so pessimistisch. Ich sehe auch nicht, dass irgendjemand beim synodalen Weg eine Spaltung will. Es, aber auch da müssen wir natürlich realistisch sehen und sagen, die Verbindung von zwei Partnern wird von beiden Partnern bespielt. Ne? Also es ist auch da erwarten, erhoffen wir auch positivere Signale seitens der römischen Kurie, dass das, was wir dort machen, auch ein Dienst an der Weltkirche ist.
Und Frau Gillis von der Bischofskonferenz, die Generalsekretärin, Sie haben angedeutet, dass es natürlich in dieser Runde, aber auch im Kollegium der deutschen Bischöfe abweichende, kritische, zurückhaltende, manche würden sagen abwehrende Haltungen gibt zu diesem ganzen Verfahren, zu diesem Reformgespräch. Wie schwierig ist die Aufgabe? Setzen wir mal voraus, die Wahrnehmung stimmt, dass eine Mehrheit doch eher in Richtung Reformen gehen will, eine klare Mehrheit, wie die ersten Abstimmungen jetzt aufgezeigt haben. Wie nimmt man die anderen mit, die anderer Meinung sind? Da gibt es ja ganz konkrete Vorschläge und Einlassungen von Bischöfen beispielsweise, die das ganz anders alles sehen.
Also ich glaube, dass da schon viel passiert ist, einfach in einer neuen Form auch unter den Bischöfen miteinander zu ringen und im Gespräch zu sein. Bei der Frühjahrsvollversammlung jetzt der Bischöfe in 14 Heiligen in wenigen Wochen ist das auch nochmal ein ganz wesentlicher Punkt. 2 Tage werden sich die Bischöfe dort Zeit nehmen, miteinander über die Themen des synodalen Weges zu reden und vor allen Dingen zu ringen. Das ist etwas, was eben sowohl untereinander, aber eben auch in der Synodalversammlung miteinander geschieht. Das ist, glaube ich, auch eine wirkliche Lernerfahrung. Und darauf, glaube ich, können wir setzen, und da kann ich gut an das, was Frau Professor Knupp gesagt hat, anschließen. Das ist eine gemeinsam getragene Verantwortung, und dieses Miteinander ist jetzt, glaube ich, gut praktiziert worden und auf der Synodalversammlung in Frankfurt. Und dann können wir gespannt sein, was im Herbst 23 dann auch in Rom diskutiert wird.
Und Bernhard Arnold, Ihnen auch noch eine kurze Gelegenheit. Wir haben leider nur noch eine Minute. Sie haben am Anfang gesagt, Sie fanden die Beschlüsse durchaus bemerkenswert und zum Teil auch unerwartet und überraschend. Werden Sie noch mal Gelegenheit haben zu einer großen Überraschung?
Die Bischöfe. Bisher ist zu wenig Konkretes beschlossen, als dass ich da große Reformerwartungen hege. Ich beobachte das Ganze weiter mit Interesse, lasse mich gern noch überraschen. Aber Stand heute, ohne dass ich eine Glaskugel hätte, rechne ich eher mit einer großen Enttäuschung.
Der Kirchenrechtler Bernhard Arnold hier in Kontrovers. Beate Gillis von der Deutschen Bischofskonferenz und Julia Knob, Professorin in Erfurt. Danke Ihnen, danke auch für Ihr Interesse. Mein Name ist Vesper Barbeck. Ihnen noch einen schönen Tag.